Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die Geschichte der DDR, die sogenannte Wende von 1989, die Wiedervereinigung 1990 und die Beziehungen zwischen Ost und West im geeinten Land, das alles sind bis heute auch noch hoch umstrittene und emotionale Themen vor allem. Aber es tut sich da auch etwas. Wissenschaftlich ist die Geschichte der deutschen Wiedervereinigung von Ost und West zum Gegenstand der historischen Zeitgeschichtsforschung geworden. Und da, das wird immer klarer, zeichnen sich überraschende, konstruktive Perspektiven ab. Ein Beispiel ist das Forschungsprojekt Stadtwende. Das Projekt beschäftigt sich mit dem Verfall der Altstädte in der DDR, dem Engagement für ihre Erhaltung und mit ihrer Rettung nach der Wende. Wie und mit welchen Ergebnissen, welchen überraschenden Perspektiven, das hat jetzt Uli Hufen für uns.
Anfang Februar 1989, 6 Monate vor der sogenannten Wende, reiste Max Welch-Guerra von der Technischen Universität in West-Berlin auf Einladung der Bauakademie der DDR nach Leipzig und Weimar. Bei der Ankunft in Weimar bemerkte Guerra zuerst, was damals jeder Gast der Stadt zuerst bemerkte.
Was mir sofort auffiel, war die schlechte Luft. Februar, es war kalt und die Braunkohle, es stank einfach, es war eine Belastung.
Wegen der Braunkohleöfen waren auch in Weimar die meisten Fassaden grau. Überhaupt war der Zustand von Weimars historischer Altstadt nicht gut, aber er war, nicht zuletzt wohl wegen Weimars Bedeutung als Touristenmagnet, deutlich besser als zum Beispiel in Leipzig.
Das war eine ganz andere Situation. Ganze Altbauquartiere waren in einem furchtbaren Zustand, aber auch in Ost-Berlin gab es viele Ecken, die waren in einem deplorablen Zustand. Also Weimar war besser dran.
Eine große Überraschung erwartete Max Welch-Guerra bei seinen Gastgebern an der Hochschule für Architektur und Bauwesen, HAB.
Das gehört zu den prägendsten Eindrücke meines beruflichen Lebens. Ich saß vor Leuten, die ich noch nie gesehen hatte, deren Bücher ich auch nicht kannte. Sie wussten so gut wie alles, was wir veröffentlicht hatten. Und es stellte sich heraus, dass es Leute waren, zum Teil aus der Architektur, der Stadtplanung, die hatten ja den einzigen Planungsstudiengang der DDR. Und sie haben sich Gedanken gemacht über den Niedergang der Städte der DDR. Später habe ich mich in Ruhe damit beschäftigt und es stellte sich heraus, dass an der HAB Weimar das Zentrum war eines natürlich informellen Reformflügels.
Heute heißt die HAB Bauhaus-Universität. Max Welch-Guerra leitet hier das Institut für Geschichte und Theorie der Architektur und Planung. Und in den letzten 4 Jahren waren die Erlebnisse von 1989 Forschungsgegenstand. Gemeinsam mit Kollegen von der TU Kaiserslautern, dem Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung in Erkner und der Universität Kassel erforschten Max Welch-Guerra und sein Weimarer Team, wie der Verfall der Altstädte zum Untergang der DDR beitrug und welche Gründe er hatte. Es ging im Projekt Stadtwende aber auch darum, was nach der Wende aus den Altstädten wurde. Und es ging um die ostdeutschen Akteure, die für ihren Erhalt gekämpft hatten. Unter anderem jene Leute, denen Max Welch-Guerra im Februar 1989 in Weimar zuerst begegnet war.
Letzten Endes, und das ist wirklich erstaunlich, zu DDR-Zeiten haben sie der Partei und Staatsführung gezeigt, Leute, die Stadt, die wir bauen, die wir auch sozialistische Stadt nennen, ist eigentlich die Stadt, die dazu führt, dass die Akzeptanz für den Sozialismus in der DDR in Frage gestellt wird. Das erodiert in starkem Maße. Und mit einer Deutlichkeit, mit einem Mut. Und das waren Leute, die zum Teil in der Partei waren, zum Teil nicht.
Das Projekt Stadtwende ist ein gutes Beispiel für das, wofür sich allmählich der Begriff lange Geschichte der Wende einbürgert. Der Zeithistoriker Dr. Markus Böck.
Der Begriff der langen Geschichte der Wende ist einer der spannendsten Begriffe in diesem Feld, der in den letzten Jahren aufgekommen ist, geprägt von den Kolleginnen und Kollegen am ZZF in Potsdam.
ZZF steht für Zentrum für zeithistorische Forschung.
Kerstin Brückweg, Clemens Villinger, Anja Schröter und andere haben da ein schönes Projekt zu gemacht.
Markus Böck, aktuell für 1 Jahr an der Harvard-Universität, hat eine vielbeachtete Studie zur Treuhandanstalt geschrieben und gehört zum wissenschaftlichen Beirat des Stadtwendeprojektes. In einem langen Essay hat Böck kürzlich eine Art Übersicht über 30 Jahre Forschung zu Wende und Wiedervereinigung skizziert und gleichzeitig versucht, künftige Forschungsfragen und Themen zu umreißen.
Und die Überlegung war, wir müssen diese Vorgänge in den 90er Jahren, die ja sehr, sehr gedrängt erscheinen, wenn man sich damit auseinandersetzt, stärker auch in längere Kontexte einbetten. Was ist die Vorgeschichte, nicht nur in Ostdeutschland, auch in Westdeutschland, in den späten 70er, in den 80er Jahren? Und wie laufen diese Prozesse auch weiter durch in die Nullerjahre hinein?
Ein Vorteil dieser erweiterten Perspektive? Erst so wird deutlich, dass die Wende nicht nur das Ende der Geschichte der DDR war, sondern Teil langer historischer Prozesse, die 1990 keineswegs abgeschlossen waren. Wichtige Stichworte lauten hier Ende der industriellen Moderne, Globalisierung und Neoliberalismus. Konkret auf das Stadtwendeprojekt bezogen, ergeben sich erst durch die langfristige Perspektive die eigentlich interessanten Fragen.
Wie sind Protestvorgänge, beispielsweise Aktivitäten in den 80er Jahren in den Städten zum Altstadterhalt verknüpft eben mit den Dingen, die während der friedlichen Revolution passieren, also den sehr, sehr vielfältigen Diskussionen, wie geht es nun weiter, reformierte DDR oder doch Beitritt zur Bundesrepublik und dann natürlich auch mit den Fragen der 90er Jahre, Umverteilung von Eigentum, Fragen von Abwanderung, von Stadtumgestaltung, von neuen Modellen, von Schrumpfung statt Wachstum.
Ausgangspunkt des Stadtwendeprojekts waren unbestreitbare Fakten. Die historischen Zentren der meisten kleinen und großen Städte waren Ende der 80er Jahre in beklagenswertem Zustand. Die DDR-Regierung war offensichtlich nicht in der Lage, den Verfall zu stoppen. Gleichzeitig engagierten sich seit den 70er Jahren immer mehr Bürger für die Altstädte. Im Herbst 1989 wurde das Thema zum Politikum. Die erste Ausgabe der gerade neu gegründeten Reportagesendung Klartext im DDR-Fernsehen am 6. November 1989 trug den Titel »Ist Leipzig noch zu retten?«
Seit mindestens 3 Jahren ist die Zahl der neu gebauten Wohnungen geringer als die der zu räumenden. Das heißt, der Verfall überholt die Erneuerung.
Die Reporterin sprach mit frustrierten Bürgern, präsentierte dramatische Bilder und konfrontierte den Chefarchitekten der Stadt, Dietmar Fischer, mit harten Fakten.
Diese Zahlen stammen von Ihnen und sie sind erschreckend. Ich muss sagen, mir wird dabei Angst und Bange.
Mir auch. Und ohne radikale Konsequenzen, ohne grundsätzliche Veränderung der Baupolitik für unsere Stadt, wird man die 90er Jahre auch nicht bewältigen können.
Bloß, welche Gründe hatte die Misere?
Der Punkt, warum das so weit gekommen ist, lag einfach in der Grundsatzentscheidung der DDR in den 50er Jahren in industrieller Bauweise zu bauen. Man wollte ja bis 1990 3 Millionen Wohnungen bauen. Die kann man nur in industrieller Bauweise errichten und deshalb hat man auf diesen Pfad sozusagen gesetzt.
Dr. Harald Engler vom Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung.
Der wurde noch verstärkt, indem man die Handwerkerkapazitäten im Bauerhaltungsbereich ganz stark runtergefahren hat, sodass überhaupt keine Möglichkeit mehr war, Altbaubestände zu erhalten. Die Idee war dann eigentlich, wir ersetzen die alle irgendwann, weil es sind eh verkommene kaiserzeitliche Gebäude. Die wollen unsere modernen Arbeiter im Sozialismus und die Menschen überhaupt so nicht mehr haben. Also machen wir das alles ganz neu.
Hinter dem industriellen Plattenbauprogramm der DDR steckte der Wunsch, modernen, bezahlbaren Wohnraum für die Masse der Bevölkerung zu schaffen. Eine unerklärliche Marotte geschichtsfeindlicher Kommunisten war das keineswegs.
Wir haben eigentlich international, weltweit und dadurch auch in Westdeutschland einen Trend gehabt, der seit den 50er Jahren eine moderne Raum gegeben hat, die also ganz andere Wohnungsverhältnisse schaffen wollte. Das heißt, da war man eher noch der Meinung, die Altbaubestände aus dem Kaiserreich mit zweiten, dritten, vierten Hinterhof, ganz engen Hinterhofverhältnissen, kaum Licht und natürlich auch die hygienischen Zustände, das geht so alles nicht. Wir brauchen neue Städte und so hat man ja auch relativ viel abrasiert nach dem Krieg, die Kriegsschäden genutzt, um das neu zu machen und auch irgendwann zum Beispiel in Westeuropa, in Westberlin, in Westdeutschland Kahlschlag saniert.
Seit den 70er Jahren allerdings drehte sich der Wind. Überall in Europa entstand nach und nach ein neues Bewusstsein für den Wert historischer Bausubstanz. Der Denkmalschutz wurde ein großes Thema. Und es stellte sich heraus, dass viele Menschen gern in alten Häusern lebten. Auch in der DDR, wie man an der HAB in Weimar früh herausfand. Max Welch-Guerra.
Die haben sehr viele Untersuchungen gemacht mit sozialempirischen Methoden und sie haben festgestellt, dass in der ganzen DDR, zum Beispiel in Halle, Halle-Neustadt, aber auch in Magdeburg, dass die Bevölkerung oder in Sömmerda, dass die Jüngeren, die Gebildeteren, die Qualifizierteren sich danach sehnten, in den Altstädten zu bleiben und dass die Altstädte nicht abgerissen werden.
So entstand in der DDR nach und nach eine verblüffende Melange aus engagierten Bürgern und Fachleuten, die sich für die Rettung alter Bausubstanz einsetzten und Lösungsvorschläge erarbeiteten. Studenten besetzten verfallende Häuser und Wohnungen mit mehr oder weniger offener staatlicher Duldung und setzten sie instand. An die Kirche oder den Kulturbund angelehnte Gruppen setzten sich für ganze Straßenzüge oder Viertel ein. Zudem bestanden oft gute Verbindungen zu Stadtplanern und Architekten.
Man stellt halt ganz klar fest, dass es Institutionen gab, die sozusagen staatlich von der SED dominiert waren, aber trotzdem haben Mitarbeiter dort, zum Beispiel im Institut für Städtebau und Architektur der Bauakademie, mit Mitgliedern von Bürgerinitiativen zusammengearbeitet, von Bürgergruppen, haben denen Pläne durchgestochen, Informationen über den Umgang, zum Beispiel im Prenzlauer Berg, wo halt abgerissen werden sollte. Und da gab es übrigens auch einen Kompromiss mit Schabowski, mit der Berliner SED-Leitung.
Das Fachwissen war da, die Ideen waren da, es gab auch genug Menschen, die in den Altstädten der DDR leben wollten und sich für ihre Städte engagierten. Aber das zentral gesteuerte System der DDR war zu einem Kurswechsel nicht fähig.
Die DDR fuhr innerhalb des Systems schon auf einen Reformkurs zu und es gab Betonköpfe, die das verhindern wollten, aber es gab eben Reformkräfte, junge und auch immer mehr Parteimitglieder, habe ich den Eindruck, die das so nicht hätten weitermachen wollen. Insofern gibt es da eine interessante dynamische Entwicklung. Die Wende ist halt das große Zeichen, ne, der Mauerfall. Aber die Verästelung der Vorgeschichte, ohne die sie gar nicht stattfinden können, fangen viel früher an.
Dann kamen Wende und Wiedervereinigung. Durch massive private und staatliche Investitionen wurden die ostdeutschen Altstädte nach und nach saniert und so erhalten. Die kulturelle, ja zivilisatorische Bedeutung dieser massiven Anstrengung kann kaum überschätzt werden. Allerdings, die ostdeutschen Bürger und Fachleute, die sich oft über Jahre für ihre Städte engagiert hatten, wurden in diesem Prozess oft rüde an den Rand gedrängt.
Es kamen vor allem westdeutsche Fachleute und Eliten, die das bestimmt haben. Das heißt, dieser Weg der Selbstbefreiung und der zivilgesellschaftlichen Erneuerung, der ist eigentlich ausgebremst worden und das sorgte für ganz viel Desillusionierung. Plötzlich zählte nur noch das Geld, nur noch westdeutsches Wissen. Das war für viele ostdeutsche Akteure natürlich schon ein Problem.
Als die Mauer fiel, gab es hier ein sehr starkes Potenzial der Veränderung. Eines der Defizite der spezifischen Art und Weise, wie die Wende verlief, ist, dass viel von dem, was vorbereitet, vorgedacht worden war, dass das nicht nur nicht umgesetzt wurde, sondern gar nicht wahrgenommen wurde. Auch durch die Öffentlichkeit, durch die westdeutsche Öffentlichkeit, das war ja unsere Öffentlichkeit, die plötzlich für alles zuständig war.
Der Denkmalschützer Florian Friedtjof Dossin, geboren erst nach der deutschen Wiedervereinigung, arbeitet im Team von Maxwell Guerra am Stadtwendeprojekt mit. Für ihn führen die langen Linien der Stadtwende nicht nur weit zurück in die Geschichte des 20. Jahrhunderts, sondern auch nach vorn, in die Gegenwart und Zukunft. Stadtwendeprojekte aus der Wendezeit prägen bis heute Weimars kulturelle Landschaft.
Wir haben zum Beispiel das besetzte Haus der Gerber, was in der Wendezeit besetzt wurde und auch bis heute ein soziokulturelles Zentrum darstellt. Es gibt den C-Keller am Markt, aber es gibt eben auch jenseits von diesen kreativkulturellen Freiräumen andere Orte, die auch durch Initiative besetzt wurden, die tatsächlich auch in Institutionen verankert war, wie zum Beispiel eben die Notsicherung des neuen Museums in Weimar oder eben auch schon der angesprochene Zubau für das Schillermuseum, der ja staatlich legitimiert war und der trotzdem einen wichtigen städtischen Kulturraum bis heute darstellt.
Aber aus den Erfahrungen der Stadtwende-Protagonisten von damals lässt sich auch für die Zukunft viel lernen. Schließlich engagiert sich Florian Friedtjof Dossin auf ganz ähnliche Weise für Erhalt und Umnutzung historischer Gebäude in Thüringen.
Was ganz interessant ist, ist diese Sichtweise der Reparaturkultur, die natürlich aus einer Notwendigkeit geboren war. Diese Materialkreisläufe zu beobachten und im Prinzip, wie dort quasi gearbeitet und sich engagiert wurde, das fehlt mir heute, diese Netzwerke.
Die Rettung der ostdeutschen Altstädte vor dem Verfall war eine Erfolgsgeschichte. Aber wie das Projekt Stadtwende zeigt, eine Erfolgsgeschichte mit komplexer Vor- und Nachgeschichte und eine Erfolgsgeschichte, die Verlierer produziert hat und neue Probleme. Die Innenstädte sind mittlerweile stark gentrifiziert und kommerzialisiert. In den großen Städten mangelt es an bezahlbarem Wohnraum. Und genau diese Sensibilität für die Komplexität und Widersprüchlichkeit der Entwicklungen macht das vierjährige interdisziplinäre Forschungsprojekt Stadtwende zu einem Paradebeispiel für das, was Markus Böck sich für die Zukunft der Zeitgeschichtsschreibung zu Wende und Wiedervereinigung wünscht.
Dann können wir vielleicht auch neue Geschichten über diese Wendezeit erzählen, die sich so ein Stück weit von den vorherrschenden, noch immer sehr dominanten Großparadigmen auch abheben. Also der Meistererzählung der gelungenen Wiedervereinigung auf der einen Seite, dem Glücksfall Einheit und der, ja, sagen wir mal, bösartigen neoliberalen Abwicklung des Ostens, der Kolonialisierung, der Unterwerfung des Ostens durch den Westen auf der anderen Seite.
Uli Hufen über das Forschungsprojekt Stadtwende zu Bürgerengagement und Altstadterneuerung in der DDR und Ostdeutschland. Und es gibt auch ein Buch zum Projekt, Titel ist auch Stadtwende, erschienen im Christoph Links Verlag und Kostenpunkt 25 €.